Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora. Hier ist wieder die Sendung von KOFRA, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in der Bader Straße 30. Wir senden jeden zweiten Monat, jeweils am vierten Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Claudia, ich bin KOFRA-Mitarbeiterin und promovierte Chemikerin. Heute geht es um den Arbeitskreis Frauen in den Naturwissenschaften und männerdominierten Berufen. Bei mir im Studio sind Eva, Ingenieurin für Elektrotechnik und Teamleiterin, dann Hildegard, sie war viele Jahre die einzige Frau als Amtsrätin, und Beate, sie war in verschiedenen männerdominierten Berufen tätig, unter anderem im Gefahrguttransport. Wir wollen uns die jetzige Lage von Frauen in diesen Bereichen anschauen, die Gründe dafür, warum es so wenig Frauen gibt, und dann Möglichkeiten zur Veränderungen zeigen. Zur jetzigen Lage. Das Statistische Bundesamt hat zum Beispiel geschrieben, reine Frauenwelten sind Kindergarten, Kaufhaus, Friseursalon. Bei Friseurinnen, Kosmetikerinnen gibt es auf 100 Erwerbstätige plus 10 oder weniger Männer. Auch über 80% Frauen gibt es bei den Gesundheitsberufen und den sozialen Berufen, also Krankenschwestern, Sprechstundenhelferinnen, medizinisch-technische Assistentinnen, Erzieherinnen, Altenpflegerinnen. Aber auch beim Verkaufspersonal oder den Berufen der Gebäudereinigung gibt es 8 Frauen auf 2 Männer.
Das ärgert uns als KOFRA-Mitarbeiterin natürlich besonders, weil besonders Migrantinnen werden immer wieder angeworben für diese Berufe. Das sind Berufe, da sind sie vielleicht überqualifiziert, wenn sie aus ihrem Heimatland kommen. Sie haben eine Qualifikation als Akademikerinnen, aber sie werden angeworben für Altenpflege, für Dienstleistungen. Und da ist die Altersarmut natürlich vorprogrammiert, und außerdem können sie zu wenig verdienen, um hier Fuß zu fassen bei uns.
Ja, die reinen Männerwelten sind halt Bau, vor allem der Maschinenbau und Transport. Also in Hochbauberufen gibt es einen Anteil von 99,6% Männern. Auch beim Metallbau oder die Bergleute, Berufskraftfahrer, Elektroberufe werden ganz stark von Männern dominiert. Da ist es jeweils über 90%. Und die typisch weiblich dominierten Berufsgruppen? Naja, typisch Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung und niedrige Einkommen.
Wenn man den Armutsbericht, den Münchner Armutsbericht durchliest, dann liest man ganz genau, dass gerade die Teilzeitberufe, die Minijobs, den Frauen zu wenig Geld geben, um für das Alter vorzusorgen. Und die Altersarmut ist damit vorprogrammiert.
Und so schnell wird es sich auch nicht ändern, weil noch 2010 haben sich bloß 15% von allen Studienanfängerinnen für ein Studium im Bereich von Mathematik oder Naturwissenschaften entschieden. Bei Ingenieurswissenschaften sind es nur 9%. Da kann die Eva wahrscheinlich auch einiges erzählen, oder? Wie es im Studium zugeht, wenn man eine von ganz wenigen Frauen im Hörsaal ist.
Wir waren auf 100 Studierende, 4 Frauen. Und das war eigentlich schon angenehm, weil man was Besonderes gewesen ist.
Zumindest wenn man gut war, gell? Wenn man schlecht war, kann man sich nicht verstecken.
Ja.
Aber die Frauen, die sowas studieren, sind ja meistens dann sehr gut, gell? Weil sonst hätten sie es schon gar nicht getraut.
Ja, wer da keine Liebe dafür hat und kein Talent, der hört sowieso sehr schnell wieder auf.
Es ist ja über alle Fächer hinweg sind die Hälfte aller Hochschulabsolventinnen Frauen. Also 56%, also Absolventinnen mit großem I. Aber sie gehen im Laufe der Hochschullaufbahn verloren. Nur noch 40% der Promotionen und 22% der Habilitationen werden von Frauen gemacht. Professorinnen gibt es ja nur noch 15% und auf den Lehrstühlen sitzen nur noch 9%. Und das wirklich im Querschnitt von allen Fächern. Das ist in anderen Ländern anders. In Rumänien zum Beispiel gibt es an der höchsten Stufe an den Unis 3-mal so viele Frauen wie bei uns, 29%. Auch bei der Max-Planck-Gesellschaft ist nicht viel anders, 9% aller Direktoren sind weiblich. Die Rede ist also von einer Glasdecke oder von einer löchrigen Pipeline, in der die Frauen zwischen Studium und Professur verloren gehen. Aber alle sagen ja immer, wir können es uns gar nicht leisten, die Begabung von herausragenden Wissenschaftlerinnen zu verschenken. Es würde ein Fachkräftemangel drohen, wird ja immer geschrieben. Und die jungen Frauen sind ja auch fleißiger und erfolgreicher als die Männer. Sie sind durchsetzungswilliger und leistungsbewusster als ihre Mütter, hat zumindest Jutta Almendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Brigitte untersucht. Und da wollen also die meisten der 17- bis 29-Jährigen beruflich auf eigenen Beinen stehen. Jede zweite hofft, Karriere zu machen. Und nur jede fünfte wäre bereit, dafür auf Kinder zu verzichten. Und technische Berufe sind halt mal zukunftsträchtig und gut bezahlt. Da ist dann sogar Teilzeit möglich. Davon kann man dann leben. In vielen anderen Berufen ja nicht. Es gibt Aufstiegschancen und man kann sich auch selbstständig machen.
Dazu kommt, dass die deutsche Bundesregierung ins Ausland geht, Fachkräfte anwirbt, aber unsere Frauen nicht gut ausbildet.
Ja, und jetzt wüsste man noch mal gerne, wie geht's denn Frauen in den männerdominierten Berufen momentan?
Ja, also ich arbeite ja viel im Außendienst, ich besuche Kunden. Es sind leider sehr, sehr wenige Kundinnen, aber mit denen macht's mir am meisten Spaß. Ich komme dann, ich habe meistens eine eher dreckige Hose an, Sicherheitsschuhe, Laptop, Werkzeugkasten. Ich komme an und die Leute treten mir entgegen und denken, was, die will unsere Sachen hier reparieren, unsere Geräte. Schauen einmal an mir hoch und runter und das ist aber so, wenn ich dann beginne, sie zu fragen, was das Problem ist, was wir machen müssen, dann merken die, die ist kompetent, die versteht was davon und dann ist das Vertrauen auch sehr, sehr groß, dass meine Kunden mir entgegenbringen.
Weil du vielleicht auch einfühlsamer dann bist, oder?
Und ja, meine Kunden sind häufig in einer schwierigen Situation, weil sie dann schon 3 Tage an der Anlage rumgebastelt haben und sind nicht durchgekommen und ihr Chef steht ihnen im Nacken und die sind in einer richtigen Drucksituation. Und da ist es dann schon gut, wenn ich komme und erstmal zuhöre und die reden lasse und das baut ganz schön Spannung ab. Mhm. Von daher finde ich, Ingenieurin ist ein totaler Frauenberuf. Ich verstehe das gar nicht.
Auch Handwerkerinnen, gell, heißt es ja immer, ist eigentlich ein Frauenberuf, weil oft braucht man kleine Finger, um irgendwelche Ecken zu kommen, als Installateurin vielleicht.
Ja, ich stand jetzt kürzlich vor der Situation, dass ich gerne Handwerkerinnen engagiert hätte, aber es war mir nicht möglich, Handwerkerinnen zu bekommen. Ich möchte hier anregen, dass die Handwerkerinnen sich mal zusammentun und eine Datenbank im Internet aufmachen, sodass, wenn ich München Elektrikerin suche oder München Installateurin, dass ich dann gleich eine bekomme.
Ja, es gab mal so ein Frauenbranchenbuch, gell, aber das ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Erst neulich, Sonja hat auch versucht, Handwerkerinnen zu finden, gell, für einen Umzug und Renovierung und es war schlicht nicht möglich. Gell.
Ich denke, das könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Handwerksberufe immer noch einen Meisterbrief brauchen und der ist sehr teuer. Und wenn Frauen jetzt zum Beispiel anfangen, sich zu etablieren und sie haben ein bisschen weniger Geld, dann können sie sich das nicht leisten und dann bleiben sie vielleicht als Gesellin stehen und brauchen eben den Meisterbrief und dann müssen sie jemand in die Firma mitholen oder müssen irgendwo dazu arbeiten. Deswegen gibt es wahrscheinlich selbstständige Handwerkerinnen, weil an den Fähigkeiten kann es nicht liegen.
Aber das kann sich hoffentlich nur noch zum Besseren ändern. Wir sind zuversichtlich und ich habe auch schon gehört, gerade in Australien, wo es so große Bergbaumaschinen gibt, da werden lieber Frauen eingestellt, da die sorgfältiger mit diesen Maschinen umgehen und weniger Unfälle bauen.
Also die Sorgfalt ist auch für mich ein Grund gewesen, warum ich Handwerkerinnen gesucht habe und auch, dass man auf Augenhöhe mit mir spricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich von Handwerkern nicht ganz ernst genommen werde.
Schaust einfach zu jung aus wahrscheinlich. Ja, aber Eva, vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast letztes Mal gesagt, wenn du zum Kunden gehst und da hängen sehr merkwürdige Kalender rum, dass dir das nicht unbedingt gefällt.
Ja, richtig. Also ich bin das ja gewohnt, dass dort mal Kalender hängen mit so Werbekalender, wo dann auch mal barbusige Frauen drauf zu sehen sind, was mir schon immer missfallen hat. Und letztes Jahr war ich bei einem Kunden, da war die ganze Werkstatt gepflastert mit diesen Bildern. Ich konnte nirgendwo anders mehr hingucken, außer auf dem Boden. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein, dass die Firma mich zwingt, auf den Boden zu gucken. Bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen, habe ihm die Situation berichtet und habe ihn gebeten, dass ich dort nicht mehr eingesetzt werde. Er hat es verstanden und meinem Wunsch entsprochen. Und seit einiger Zeit mache ich das jetzt ganz konsequent, dass immer, wenn ich dort Kalender sehe, dass ich sage, können wir das bitte abhängen? Ich kann so nicht arbeiten. Und meine Erfahrung damit ist sehr, sehr gut. Die meisten Männer machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Und in dem Moment, wo ich das sage, werden die aufmerksam und den meisten ist es ein bisschen peinlich und sie hängen es dann ab. Und dann können wir wunderbar miteinander arbeiten.
Na, sehr schön.
Es ist ja gut, dass du jetzt so positiv berichtest, weil mir ist Ähnliches passiert, als ich bei der Feuerwehr eingesetzt war. Da gab es also auch viele Kalender, auch in Dienstzimmern und in den Werkstätten. Und meistens waren es Kalender, wo also Models an Feuerwehrfahrzeugen gelehnt haben, und zwar in eindeutigen Posen. Und ich habe dann auch gebeten, ich möchte, dass diese Kalender entfernt werden, weil die also den Dienstbetrieb stören. Das heißt, mich haben sie gestört und ich glaube auch, die Kollegen waren also abgelenkt von ihrer Aufmerksamkeit. Und ja, da ist man mir dann erst unverständnisvoll entgegengekommen, so nach dem Motto, ich bin frigide oder was man da alles zu hören bekommt. Aber letztendlich sind die dann abgehängt worden, diese Kalender mit diesen barbusigen Frauen.
Ja, da wollen wir nicht sehen. Ich habe auch schon gehört, dass Besprechungen in Striptease-Lokale verlegt werden, geschäftliche Besprechungen, um die Frauen abzuschrecken, dass die nicht mitgehen, damit die Jungs unter sich sind. Auch schön, oder?
Es müssen nicht unbedingt Striptease-Lokale sein. Viel wichtiger ist, dass die klassisch sogenannten männerdominierten Berufe, wo es auch ein bisschen mehr Geld geht, die Besprechungen werden oft nach abends verlegt, in Bars oder in Kneipen oder in Hotellounge. Und da können Frauen nun mal nicht mitmachen. Erstens, weil Frauen einfach noch andere Interessen haben. Sie sind wahrscheinlich vielseitig interessiert. Eventuell haben sie auch noch soziale Kontakte, die sie pflegen möchten. Und sie möchten vielleicht auch ganz andere Netzwerke knüpfen, als abends an der Bar zu stehen. Und das macht schon einen Nachteil, dass an diesen Netzwerkarbeiten die Frauen nicht teilnehmen möchten.
Und mittlerweile, glaube ich, gibt es auch schon so Übereinkünfte, dass keine Besprechung nach 17 Uhr beginnen soll, damit eben auch noch ein Privatleben ermöglicht wird. Wie ist es bei euch? Gibt es da irgendwelche zeitlichen Beschränkungen oder Eva?
Also mir in meinem Umfeld ist noch nie eine Besprechung in einem derartigen Lokal abgehalten worden. Und bei uns ist das sehr, sehr flexibel. Ich arbeite in einem Großkonzern, wo es zum Beispiel auch möglich ist, dass ich mal mittags zum Aufzeichnen einer Radiosendung weg kann. Das kann ich nicht überall und das finde ich eigentlich sehr gut, diese Flexibilität, sodass eben Rücksicht genommen wird auf die Belange der Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig, weil dann ist man auch engagierter dabei.
Ist dann auch die Betreuungsmöglichkeit bei euch besser gegeben als bei kleinen Betrieben? Betreuungsmöglichkeit für Kinder?
Oder Mentoring-Programme, sowas gibt es vielleicht auch, oder?
Es gibt Kinderkrippen, richtig, Kinderkrippenplätze, wobei ich vermute, dass es noch nicht so in dem Maß genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Das ist eine Frage der Zeit, denke ich mal. Auch in dem Maß, wie mehr Männer für Kinder verantwortlich sind, wird sich das nämlich auch nochmal ändern.
So ungefähr vor 35 Jahren, als ich mit meiner Berufsausübung als Beamtin begonnen hatte, ist es mir immer wieder passiert, dass ich also Anwärter in meinem Zimmer hatte zur Ausbildung, eigentlich fast nur männliche Anwärter. Und wenn dann Parteiverkehr kam, Auskunft haben wollte, war es also ganz, ganz oft so, dass die nicht an mich als Leiterin des Sachgebiets herangetreten sind, sondern an die jungen Anwärter und von denen Auskunft haben wollten, was halt für mich immer, ja, wie soll ich das sagen, etwas entwürdigend gewirkt hat, weil man mir erst dann meine Kompetenz abgenommen hat, dass ich da was zu sagen habe, wenn ich dann was erklärt habe und das dann gut erklären konnte und mit Sachverstand erklären konnte. Und einer hat dann einmal gesagt, mei, dass da so ein Mädel sitzt und da was zum Song hat, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn dann zurechtgewiesen und kam also einige Tage später und hat zur Entschuldigung einen kleinen Blumenstrauß gebracht, weil ihm das also nicht bewusst gewesen ist. Und die jungen Frauen, die ich zur Ausbildung in meiner Stelle hatte, die waren eigentlich immer so, dass ich die angehalten habe, damit sie sich wirklich gut ausbilden lassen und höherwertig ausbilden lassen als nur im mittleren Dienst und immer der Meinung waren, ja, das reicht schon für ein Mädel, weil verdienen tut ja eh der Mann. Und ich habe halt dann immer wieder gesagt, also wichtig ist, dass ihr selber gut ausgebildet seid, weil eine Ehe ist keine Lebensversicherung. Und da hat es halt mit den Frauen, die eigentlich sehr wenige waren, immer wieder gesellschaftliche Diskussionen gegeben. Also meine Aufgabe habe ich dann auch so verstanden, dass ich die etwas weiterführen muss als nur jetzt die rechtliche Ausbildung.
Ich habe immer überlegt, wie ziehe ich mich denn an, wenn ich zu Kunden gehe. Für mich ist es wichtig, nicht durch mein Optisches zu überzeugen, sondern durch meine Kompetenz. Deswegen habe ich immer eine lange Hose an, auch aus Sicherheitsgründen natürlich, und nichts, was irgendwie sexy sein könnte, sondern eher praktisch. Jetzt habe ich eine Kollegin gehabt, die war im Vertrieb, die kam eines Mittags ins Büro und hatte so eine Bluse an mit durchsichtigen Armen und die sah total toll aus, total sexy. Und dann habe ich zu ihr im ersten Moment gesagt, was, so warst du beim Kunden, und habe sie damit quasi kritisiert, weil sie so sexy rumlief. Und hinterher habe ich mich sehr geärgert, weil ich mir dachte, eigentlich ist es ihre Sache, wie sie ihre Kunden, also wie sie zu ihren Kunden geht. Ich fand es dann im Nachhinein nicht gut. Ich habe mich auch bei ihr entschuldigt, dass ich das so beurteilt habe. Ich denke, jede Frau sollte so auftreten können, wie sie das möchte. Und warum nicht kompetent und sexy sein?
Ja, Beate, du hast auch noch was gehabt, zwecks das Maschinen, der viel abnehmen von der Kraft.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es heutzutage keine Berufe mehr geben muss, wo es heißt, das können Frauen nicht aufgrund ihrer Intelligenz, aufgrund ihrer fehlenden Kraft, die ich sowieso anzweifle, weil die Frauen gleichen ihre fehlende Körperkraft eventuell durch Ausdauer aus. Und insofern kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Maschinen ja die Arbeit machen, die körperliche Arbeit machen, und dass es eher wichtig ist, umsichtig, sorgfältig zu arbeiten, und dass keine Selbstüberschätzung im Spiel ist, sondern dass einfach immer dass man immer darauf achtet, dass das Ergebnis stimmt. Und das stimmt bei den Frauen genauso wie bei den Männern. Und das ist total egal, in welchem Berufszweig das ist.
Bring mal das Beispiel mit die Tragel, genau.
Ja, ich habe Gefahrgut gestapelt, und Gefahrgut stapeln ist bestimmt ein sehr anspruchsvoller Beruf, auch wenn er schlecht bezahlt ist. Und ich war zwischen 13 Mitarbeitern, war ich die einzige Mitarbeiterin, und ich hatte natürlich sehr viel Angst, aber diese Angst ist ja auch ein guter Ratgeber, weil deswegen arbeite ich auch sehr vorsichtig. Und ich habe beobachtet, auch bei einer ganz simplen Ameise, wisst ihr wahrscheinlich, so ein simples Flurförderfahrzeug, wo man so Tragel drauf tut, auf einer Palette und draufgeschichtete Tragel, die kann auch jede Frau ziehen. Sie braucht ein bisschen länger, aber sie braucht länger, weil sie länger überlegt und schaut. Und mir ist übrigens nie was kaputt gegangen, den anderen Jungs, in dem Fall waren es wohl eher Jungs, schon. Und letztendlich war der Chef mit mir immer zufrieden und hat mich immer angefordert.
Oder dass du ein Tragel immer auf einmal gehoben hast und die Männer zwei, drei. Dafür hast du länger durchgehalten.
Ja, genau, das meine ich ja. Es geht nicht um die körperliche Kraft, sondern es geht um das Ergebnis. Und das Ergebnis, denke ich, ist unerheblich vom Geschlecht.
Naja, ich habe während meiner langen Berufstätigkeit immer wieder beobachtet, dass wenn ich zu einer Dienststelle neu gekommen bin, ich erst mich immer wieder durchsetzen musste. Das heißt, den Männern war von vornherein die Kompetenz zugesprochen worden, und ich musste halt erst immer wieder beweisen, ja gut, die kann das auch, und die kann das auch vormittags, und die kann das auch mittags und auch nachmittags. Weil als ich Teilzeit gearbeitet hat, da dachte man, ja, also die arbeitet nur vormittags. Dann wollte der Chef damals, ja, wir haben auch manchmal Nachmittagsgespräche. Dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich halt auch nachmittags. Es ist ja Dienstzeit, was habe ich ja kein Problem, da kurz reinzukommen. Dann war ich nachmittags da, dann hat es ihm nicht gefallen. Wir haben ja auch Vormittagsgespräche. Also mir kam das manchmal so vor wie eine Ausprobieren, ist die jetzt bereit, ihren Dienst zu leisten zu jeder Tages- und Nachtzeit, oder kann die das nicht? Wir hatten dann auch einmal das Problem von einer Katastrophenschutzübung. Die musste dann über Nacht auch noch durchgeführt werden. Und ich habe halt das in meiner Familie so geregelt, dass die Kinder halt versorgt waren, beaufsichtigt waren. Und ich konnte halt dann auch bis Mitternacht arbeiten oder über Mitternacht hinaus. Und da waren dann schon einige und haben geguckt, was tut die jetzt noch da? Ich wollte aber jetzt auch nicht nach Hause gehen und sagen, ich bin eigentlich müde. Also diese Genugtuung habe ich ihnen nicht gegeben.
Und dass man ständig erreichbar sein muss heutzutage, gell, mit Handy. Und erlebt ihr das auch so, Eva, dass du praktisch immer erreichbar sein musst für deinen Chef?
Ich bin gut erreichbar, weil ich ein Handy habe und weil ich überall arbeiten muss. Mein Chef erwartet es aber nicht von mir. Ich muss dazu sagen, ich habe einen ganz tollen Chef. Es ist aber schon so, dass man dazu tendiert, dass wenn man abends noch schnell einen Anruf kriegt, dass man dann schon nochmal ans Handy geht.
Die Chefs sind ja am besten, die Töchter haben anscheinend, gell?
Ja, das macht ganz, ganz viel aus. Leute, die Schwestern haben oder Töchter haben, die haben am ehesten Respekt. Die wissen am ehesten, deine Kompetenz zu schätzen.
Töchter vom Stoiber haben ihm anscheinend auch beigebracht, dass sie nicht nur in den drei klassischen Ks ihre Zukunft sehen. Und seitdem ist er auch ganz anders. Jetzt kommt die Musik von Peggy Seeger, I Wanna Be Your Engineer.
When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore me corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, his creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl is sure to need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you only need to learn to be a lady. The duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice, you get no voice. Just stay mum, pretend you're dumb. And that's how you come to be a lady today. Then Jimmy come along and we set up a conjugation. We were busy every night, love and recreation. I spent the day at work so he could get his education. Well, now he's an engineer. He says, I know you'll always be a lady. It's the duty of my darling to love me all her life. Could an engineer look after or obey me? Remember, dear, that you're my wife. Well, as soon as Jimmy got a job, I began again. Then happy at me turret lay the year or so, and then the morning that the twins were born, Jimmy says to them, kids, your mother was an engineer. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a child. Stay at home, you got to mind the baby. Remember, you're a mother now. Well, every time I turn around, it's something else to do. It's cook a meal, mend a sock, sweep a floor or two. I listen in to Jimmy Young, it makes me want to spew. I was gonna be an engineer. Don't I really wish that I could be a lady? I could do the lovely things that a lady's supposed to do. I wouldn't even mind if only they would pay me. And I could be a person too. What price for a woman? You could buy her for a ring of gold. To love and obey without any pay, you get a cook and a nurse. For better or worse, you don't need a purse when the lady is sold. Ah, but now that times are harder and me Jimmy's got the sack, I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third-class citizen, my wages tell me that. And I'm a first-class engineer. The boss, he says, we pay you as a lady. You only got the job cause I can't afford a man. With you I keep the profits high as maybe. You're just a cheaper pair of hands. You got one fault, you're a woman. You're not worth the equal pay. A bitch, you're a tart, you're nothing but heart. Shallow and vain, you got no brain. You even go down the drain like a lady today. Well, I listened to my mother and I joined a typing pool. I listened to my lover and I put him through his school. But if I listen to the boss, I'm just a bloody fool and an underpaid engineer. I've been a sucker ever since I was a baby, as a daughter, as a wife, as a mother and a dear. But I'll fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engineer.
Hier ist wieder COFRA, das Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation in der Bader Straße 30. Wir machen jetzt eine Sendung über den Arbeitskreis Frauen in Naturwissenschaften und männerdominierten Berufen. Wir wollen uns jetzt anschauen, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen in diesen Bereichen? Zum einen, früher durften ja Frauen überhaupt nicht studieren. Also da hat dann einfach die Ausbildung schon mal gefehlt. Und heutzutage ist es vermutlich eher, dass die Technik als typisch männlich angesehen wird. Und die jungen Frauen haben anscheinend oft Angst, dass Intelligenz unweiblich ist. Und sie suchen ja eine möglichst weibliche Rolle, und geraten dann in der Pubertät so in den Strudel der Klischees. Sie wollen nicht mit den Jungs konkurrieren, sie wollen ihnen gefallen. Körperliche Kraft, haben wir schon gehört, ist eigentlich nicht der Hauptgrund. Die Frauen arbeiten früher und heute weltweit körperlich ganz schwer. Früher gab es zum Beispiel Steinesammlerinnen an der Isar. In Indien werden heute noch die Straßenarbeiten von Frauen gemacht. Also die arbeiten körperlich schwer. Und auch wenn eine den Einkauf heimschleppt, ist das, glaube ich, körperlich anstrengender als wie ein Mann, der ein Blatt vom Schreibtisch von links nach rechts legen muss. Aber es gibt halt so historisch gewachsene Vorurteile und Rollenmuster, die leider von den Müttern häufig auch noch verstärkt werden, wenn sie sagen, ich war auch immer schlecht in Mathe und Physik habe ich auch immer gehasst. Also da bitte muss sich auch jede Frau und Mutter an die eigene Nase fassen und sagen, was lebt sie ihrer Tochter vor? Sagt sie sofort, wenn es um irgendwas Technisches geht, da geht es zum Papa, der repariert das Radl und so. Weil schon im Kindergarten sehen sie lauter Frauen und die machen selten was Technisches oder Naturwissenschaftliches. Dann gibt es diese ungewisse Zeit zwischen Promotion und Professur mit den langwierigen Berufsverfahren. Und diese wichtige Qualifikationsphase fällt ja auch mit der Zeit des Kinderkriegens zusammen. Und wir in Deutschland, wir haben ja eher ausländische Fachkräfte angeworben. In Schweden wurden stattdessen mehr die Frauen ausgebildet.
Bei mir sitzt jetzt Viktoria Gorloff. Sie ist Soziologin und hat die Studie geschrieben, warum gibt es kaum Ingenieurinnen? Viktoria, wo siehst du also die Ursachen dafür?
Zum einen sehe ich die Ursachen in unseren Denkschematas und unserem Verhalten. Mit uns meine ich natürlich unsere Gesellschaft. Diese werden vom vorherrschenden Geschlechterverhältnis geprägt. Zum anderen sind das die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die historisch und kulturell auch wiederum unter dem Einfluss vom vorherrschenden Geschlechterverhältnis entstanden sind. Unsere Denkmuster werden beeinflusst von den vorherrschenden Geschlechterrollen, Vorstellungen, von den Stereotypen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Alle kennen zum Beispiel die Stereotypen von Techniknähe der Männer und Technikferne der Frauen. Das kommt von der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die wiederum Ergebnis einer willkürlichen Konstruktion der männlichen und der weiblichen Körpers ist. Dieses Unverhältnis von Frauen und Technik kommt auch daher, dass die Frauen als Teil der Natur angesehen wurden, dass die für die Reproduktion der lebendigen Natur zuständig waren. Es ist auch so, dass als Technik sind, es ist einfach so, dass das, was als Technik gilt, ist so definiert, dass da die Frauen, die von Frauen verwendeten Technologien nicht reinkommen. Das sind zum Beispiel Kochen oder Nähen oder Kinderbetreuung und Kindererziehung. Dagegen sind die Technologien, die Männer anwenden, die aus Tradition von Krieg und Jagd stammen, werden dort hervorgehoben. Das ist zum Beispiel auch so mit dem Ingenieurberuf. Er ist als Männerberuf entstanden und kommt aus einem Militärwesen, wo Ingenieur früher der Kriegsmaschinenbauer war. Auch die Familie und Schule als Sozialisationsinstanzen spielen natürlich auch hier eine Rolle, weil die Berufswahl ist ein Prozess und beginnt schon in der Kindheit. Und wir wissen ja, dass Mädchen und Jungen unterschiedlich sozialisiert werden. Die Jungen werden mehr an die Technik herangeführt, durch technisches Spielzeug, durch Mithilfe bei Hausarbeiten vom Vater. Oder den Mädchen fehlt diese Erfahrung. Die können kein Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten ausbauen. Und es wird kein technisches Wissen aufgebaut, auf das es später zurückgegriffen werden kann. Und das geht auch dann in der Schule weiter durch verschiedene Faktoren, werden fachspezifische Interessen weiter gefördert. Jungen interessieren sich mehr für Naturwissenschaften, Mädchen mehr für Sprachen, Literatur und so weiter. Dazu kommen noch strukturellen Rahmenbedingungen. Das sind zum Beispiel, dass in der Vergangenheit Frauen von Bildungs- und Professionalisierungsprozessen ausgeschlossen waren und konnten somit auch Ingenieurberufe nicht studieren. Und bis heute halten diese Strukturen, die damals entstanden sind, Frauen auf Distanz zur Technik, trotz des Zugangs zum Studium. werden Frauen und Männer unterschiedlich auf die Berufe und Positionen verteilt. Je angesehener ist der Beruf oder die Position, umso mehr Männer sind da anzutreffen. Ja, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch in Form von vorherrschenden Gesetzen und Normen da und legen Mädchen nicht gerade nahe, diese Ingenieurberufe und naturwissenschaftliche Berufe zu studieren. Das sind unterschiedliche Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt oder in den Betrieben selbst. Das sind fehlende Infrastruktur für die Kinderbetreuung. Das sind überholte Vorstellungen der Arbeitgeber vom Ingenieurberuf. Also Fazit meiner Arbeit war, dass in Deutschland immer noch patriarchale Einstellungen gegenüber der Teilhabe der Frauen an den qualifizierten technischen Berufen herrschen. Und um den Frauen hier gleiche Chancen zu bieten, muss erstmal die Einstellung der gesamten Gesellschaft ändern. Und dafür müssen wir und hier vor allem die Frauen gefragt, Bildung und Aufklärung betreiben, denn das ist ein Teufelskreis aus den Strukturen, die von Individuen also entstanden sind. Und diese Strukturen beeinflussen wiederum das Verhalten von Individuen. Und hier muss man diesen Teufelskreis durchbrechen. Und das geschieht durch das Reflektieren des eigenen Verhaltens und Entwickeln des Bewusstseins gegenüber eigenen Denkweisen.
Vielleicht kannst du nur ganz kurz noch was sagen, dass in Schweden das ja ganz anders gelaufen ist, weil da haben sie anscheinend die Frauen ausgebildet, statt Facharbeiter aus anderen Ländern zu holen.
Schweden ist allgemein der Vorreiter auf dem Gebiet der Gleichstellung. Da ist das, also die Gleichstellungspolitik viel weiter als in Deutschland und das ist zum größten Teil die Arbeitsmarktpolitik. Hier zum Beispiel in Deutschland wurden Frauen lange Zeit vom Arbeitsmarkt ferngehalten. Auch zum Beispiel in den Zeiten, wo viele Arbeitnehmer gebraucht wurden, hat Deutschland Migranten in den Arbeitsmarkt geholt, statt Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und Schweden hat da von Anfang an auf die Frauen gesetzt und Wohlfahrtsstaat ausgebaut, Kinderbetreuung ausgebaut, um den Frauen zu ermöglichen, ja, zu arbeiten. Und in Deutschland war das leider nicht der Fall. Das kommt vielleicht auch oder hat historische, kulturelle Hintergründe, dass in Deutschland also die Familie und die Ehe im Vordergrund stehen und die Vorstellungen von der Hausfrauen-Ehe noch nicht ganz überwunden sind.
Oder was in deiner Arbeit auch drin steht, dass es Anzeigen gibt, anscheinend in schwedischen Zeitungen, was schenkst du deinem Kind zu Weihnachten und achte doch nicht darauf, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, sondern geh nur nach den Interessen des Kindes.
Stimmt, also das ist das, was ich vorhin mit Sozialisation gemeint habe und das eine große Rolle spielt, dass man schon im Kindesalter darauf achtet, Mädchen und Jungen nicht unterschiedlich zu erziehen, was schon beim Spielzeug beginnt.
Könnt ihr da noch was sagen dazu? Ist Technik typisch männlich? Wie wurde dir das als Kind vermittelt, Eva? Hat dazu da konkrete Vorbilder? Oft sind es ja die Väter, die
ja,
mit den
richtig.
Töchtern schon was machen.
Mein Vater ist Ingenieur, ich habe noch zwei Brüder und mein Vater hat uns alle gleich behandelt. Das heißt, es war für uns selbstverständlich, dass wir gemeinsam unten in seiner Bastelbude mit den Widerständen gespielt haben oder was zusammengeschraubt hatten. Ich hab auch einen Werkzeugkasten gehabt. Also da wurde ich von meinem Vater toll eingeführt und für mich war das lange nicht spürbar, dass das was Ungewöhnliches ist. Eigentlich erst, als ich bereits im Beruf war, habe ich richtig gemerkt, was das bedeutet als Frau in einem Männerberuf. Als Studentin hätte ich öfter gesagt, ich habe kein Problem. Es gibt kein Problem, ich sehe keins, ich habe es gut, ich bin top dran. Und erst als ich dann in der Firma war, habe ich das registriert, wie es eigentlich ist. Ich meine, ich bin nach wie vor top dran, aber es gibt eben auch so gewisse Schattenseiten. Zum Beispiel die Kompetenzzuschreibung. Das ärgert mich wahnsinnig, dass mir als Frau automatisch die Kompetenz gar nicht mal zugetraut wird. Das ist kein böser Wille. Man rechnet einfach nicht damit. Und ich würde mir viel mehr Frauen wünschen, die sagen, ja, Technik kenne ich mich aus, erklär mal, zeig mal. Und das Einfordern von Männern.
Das möchte ich bestätigen. Also wenn ich mit der Bohrmaschine arbeite und ich habe einen Mann in der Nähe, der etwas älter ist als ich, dann wird es noch schwieriger. Der nimmt mir die Bohrmaschine selbstverständlich aus der Hand und macht das für mich. Er macht es für mich und er denkt, er macht etwas Nettes. Er denkt, er hilft mir. Wenn überhaupt, sollten Frauen, die etwas nicht können, sich es erklären lassen, zeigen lassen, selber machen. Und dann, wenn sie sich stark fühlen und autark fühlen und wenn sie dann das Gefühl haben, jetzt können sie es, dann können sie ja immer noch jemand dafür bezahlen. Das ist ja kein Problem. Jetzt kommt Musik von Best Dito, Gossips.
Sind hier in der Sendung von KOFRA, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation. Heute geht es um den Arbeitskreis Frauen in Naturwissenschaften und männerdominierten Berufen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie können wir es ändern, dass es so wenig Frauen in diesen Berufen gibt. Was würde euch da einfallen? Was könnte man da machen?
Es gibt ja die Aussage, Mädchen brauchen Alltagsbezug. Ich glaube, das ist so nicht richtig. Ich glaube, generell wollen alle Schüler, Schülerinnen, alle Kinder gerne lernen. Und der Alltagsbezug ist immer wichtig. Und das ist total egal, wenn ich irgendeine Formel habe und ich erkläre die Formel an praktischen Beispielen, dann interessiert sich jedes Kind dafür und denkt auch weiter. Und diese Angst muss einfach genommen werden und den Mädchen soll eigentlich nicht erzählt werden, wenn sie irgendwann mal Schwierigkeiten haben in der Schule, im Mathematikunterricht, im Physikunterricht, dass es an ihnen liegt, weil sie Mädchen sind, sondern eventuell liegt es am Unterricht.
Hm. Physik ist ja mit Abstand eins der unbeliebtesten Fächern bei den Mädchen, aber da werden auch häufig große Maschinen erklärt und keine Beispiele aus Alltag, weil da steigt dann anscheinend nachweisbar das Interesse der Mädchen. Oder sie wollen vielleicht auch ökologisch und ökonomisch sinnvollere Technik entwickeln. Rechnen müssen sie immer können. Auch beim Backen und Einkaufen muss man den Dreisatz können.
Also ich war neulich bei einem Kunden, der hatte eine große Maschine, die lief nicht. Und die hat was ganz Praktisches gemacht, nämlich Joghurt abgepackt. Und ich habe dann als Dankeschön eine Palette Joghurt bekommen und die habe ich gleich mit meinen Nachbarinnen aufgegessen.
Ja, das Mädchen interessieren, das muss eigentlich schon im Kindergarten anfangen, denn wenn man es erst nach dem Abitur dafür interessieren will, da ist es meistens schon zu spät, oder?
Das würde ich auch so unterschreiben und wir müssen uns mal vorstellen, wenn wir zum Einkaufen in einen Spielzeugladen gehen, dann ist wahrscheinlich die erste Frage, wie alt ist Ihr Kind? Und die zweite, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Allein diese Frage zeigt schon, dass vorgefertigte Klischees abgefragt werden und wir als Erwachsene müssen uns das natürlich klar machen. Außerdem frage ich mich, in den 80er Jahren war es undenkbar, dass es eine Lego-Mädchenwelt gibt. Heute gibt es eine Lego-Mädchenwelt. Warum gibt es nicht Fischertechnik einfach für alle, egal, Junge oder Mädchen? Wenn sie es wollen, dann kriegen sie es.
Oder in den Schulen hat sich es auch bewährt, manche Fächer getrennt zu unterrichten, Mädchen und Jungs getrennt, weil dann die Jungs einfach den Mädchen gleich die Schneid abkaufen und sagen, komm, lass mich mal, ich kann das schon. Und
also ich war mal Betreuerin bei einem Girls' Day. Ich hatte eine größere Gruppe Mädchen. Wir haben ein bisschen diskutiert und es waren immer dieselben drei Mädchen, die sich getraut haben, was zu sagen. Und hinterher habe ich festgestellt, die waren von den Mädchenschulen. Ich bin mittlerweile absolut überzeugt von getrenntem Unterricht. Tut mir leid.
Also ich war auch an der Mädchenschule und ich habe auch gehört, an der Technischen Universität München kommen überproportional viele Studentinnen von Mädchenschulen.
Dazu passt, wir hatten vor kurzem bei uns im KOFRA einen Radl-Workshop Bike Kitchen von zwei ganz, ganz kompetenten, sehr lockeren, jungen Frauen angeführt. Und der Radl-Workshop ist sehr gut angekommen. Die Frauen sind, egal mit welchen Kisten, egal ob alte oder moderne Räder, gekommen und haben alles Mögliche gemacht, was sie sich sonst nicht zugetraut haben, weil sie gar nicht wussten, dass sie es können. Und es war eine ganz angenehme, entspannte Atmosphäre. Und danach sind die Frauen rausgegangen und wussten, ich brauche niemanden mehr. Ich kann meinen Bremszug selber einsetzen.
Aber Girls' Day grundsätzlich finde ich schon sinnvoll. Gell? Aber es sollte auch ein Boys' Day geben, wo die Jungs dann für soziale Berufe interessiert werden. Mittlerweile gibt es einen, glaube ich, ja. Quote wäre natürlich das andere Thema, wie man es ändern kann. Da habe ich aber schon gehört, man sollte die Quote hauptsächlich für Gremien und Berufungskommissionen einführen. Nicht unbedingt für Stellenbesetzungen, denn meistens liegt es wirklich an der Auswahl. Wer wählt wen aus? Und die Frauen haben ja immer Angst, dass sie als Quotenfrauen an diese Stelle kommen. Bei den Männern gibt es da meistens nicht solche Probleme. Gell? Wenn 90% Männerquote ist, dann sagt keiner, ich bin auf diese Stelle gekommen, weil ich ein Mann bin. Und auch in irgendwelchen politischen Stellen gibt es immer eine Quote nach Regionalbezug und nach diesem und nach jenem. Also das sind alles keine Entscheidungen aus dem hohlen Bauch. Dann Mentoring wäre noch ein Thema. Das gibt es, glaube ich, auch in großen Firmen mittlerweile.
Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ich mitbekommen habe von einer Jugendrichterin, dass es in dem Jugendgerichtsverfahren Anteile Frauen geben muss, weil Frauen als Laienrichterinnen oder Chefinnen, ja, weil Frauen nämlich Situationen auch bei Jugendlichen anders beurteilen als die Männer. Mhm. Und da gibt es also so einen Anteil, was man sagt, da muss halt irgendwo im Recht festgelegt sein, dass da Frauen so und so vertreten sein müssen. Also Quote sozusagen.
Mhm. Dann die Arbeitsbedingungen verbessern, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer ermöglichen, weil Männer haben ja oft heutzutage eine Ehefrau, die ihnen die ganze Familienarbeit abnimmt. Also als Frau muss man dann konkurrieren mit einem Mann, der praktisch anderthalb Personen Arbeitskraft zur Verfügung hat, weil er sich um die Alltagssachen überhaupt nicht kümmern muss.
Ich habe ja schon einmal erzählt, dass ich als Teilzeitbeschäftigte immer wieder Anträge stellen musste, dass die Teilzeitarbeit verlängert wird. Und es war jedes Mal von dem Wohlwollen meines damaligen männlichen Chefs abhängig, ob er seine Zustimmung gibt. Und das war ein für mich entwürdigendes Verfahren, wenn ich dauernd überlegen musste, kann ich jetzt das weiter planen oder kann ich das nicht planen. Und ich habe mir sogar erlaubt, dann einmal bei der Oberbürgermeisterin vorbeizugehen und ihr das darzulegen in einem schriftlichen Brief und habe auf sie gewartet. Da war sie etwas ungehalten. Ich habe mich aber trotzdem nicht abweisen lassen, weil ich finde, dass wenn Männer das machen würden, die müssten sich nicht jedes Mal so dankbar danach erweisen, wenn das dann genehmigt wird. Und einmal hat es das auch gegeben, dass die Weiterverlängerung nicht genehmigt wurde und ja, dann bin ich halt zu der nächsten Bürgermeisterin gegangen und die hat sich dann dafür eingesetzt, dass sie sagt, ja, also ich erzähle euch, die war von der CSU und ich erzähle euch doch nicht immer was, bildet eure Mädchen und Töchter gut aus und dann sind sie gut ausgebildet und dann sollen sie nicht beschäftigt werden, da passt doch irgendwas nicht.
Zu Arbeitsbedingungen, hast du noch einen Wunsch, Eva, bei den Arbeitsbedingungen anders werden sollte? Ändern kann man es halt immer erst, wenn eine Gruppe 30% erreicht hat, gell? Erst dann kann man die Spielregeln ändern, vorher muss man sich immer anpassen.
Ja, und das mit der Quote, dazu möchte ich noch was sagen. Das ist in der Tat sehr schwierig, gerade bei Führungspositionen. Ich bin eigentlich eine Verfechterin der Quote. Wenn ich mir allerdings anschaue, welche Frauen dann in Frage kommen für Führungspositionen, da schaut es ja schon mau aus. Das heißt, die Firmen müssen eigentlich viel weiter unten beginnen und viel mehr Frauen viel gezielter hochqualifizieren und an die richtigen Posten bringen. Das ist ja nicht so, dass man zwei Lebensläufe nebeneinander liegen hat und dann einen auswählt und man nimmt halt den Mann oder die Frau, je nachdem, sondern es ist ja, man überlegt, wen habe ich denn, dem ich diese Aufgabe anvertrauen möchte. Und mein Ziel ist es, dass dann als erstes die Frauen in den Köpfen auftauchen. Und ich denke, dass wir Frauen da auch viel, ich sage jetzt mal abwertend, Klüngelei dazu machen können. Ja, einfach sich sich einfach positionieren, öffentlich sein, sichtbar sein, da sein, sodass, wenn es heißt, ich habe einen Job zu besetzen, wen nehme ich denn da? Aha, die Frau so und so fällt mir als erstes ein. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Und eine Quote ist da auch ein guter Baustein, aber schwierig.
Aber dass es schon mal auf den unteren Hierarchieebenen mehrere Frauen gibt und dann soll es immer in der nächsten genauso viel Frauen geben, wie es in der Hierarchiestufe drunter gibt.
Genau.
Das wäre halt wünschenswert.
Ja. Also das ist eine Aussage, die ich häufig höre. Es gibt ja keine. Und da müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass es dort welche gibt. Und eine Quote zwingt dazu, schon ganz weit unten anzusetzen und viel mehr Frauen viel gezielter zu fördern.
Ja, und wenn es heißt, es gibt keine, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich gesagt, ich bin Chemikerin, wir waren 30% Frauen im Studium, da gab es noch keinerlei Benachteiligung. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ein paar Jahrzehnte nach dem Studium, die Frauen sind meistens zu Hause bei den Kindern, arbeiten höchstens Teilzeit als Patentanwältin mit ein, zwei Ausnahmen. Die Männer sind alle in irgendwelchen chemischen Industriejobs mit ein, zwei Ausnahmen. Also da hätte es also genug Frauen gegeben, aber es war nicht gewünscht.
Ja, ein weiteres Phänomen, das ich beobachte, ist, dass viele Frauen ja verloren gehen durch Kinder. Also wenn ich mir überlege, wie viele ältere Ingenieurinnen sind denn in meinem Umfeld, die sind alle irgendwie wieder verschwunden. Statt dass man die gezielt nach dem Kinderkriegen wieder ranholt, weiterqualifiziert, hochbringt. Das kann man machen, wenn man das möchte.
Und zum Kinderkriegen gehören ja meistens zwei dazu. Die Männer bleiben halt nicht lang genug zu Hause. Das ist für eine Personalchefin genauso in Frage ist, kommt der Mann jetzt gleich wieder, wenn er Vater geworden ist, oder bleibt er vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre zu Hause? Erst wenn das Risiko gleich groß ist, heißt es, überlegen sie sich dann vielleicht, ob sie die Frau lieber nehmen.
Dazu möchte ich noch sagen, München hat ja das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm aufgelegt und das ist ein ganz toller Ansatz. Und da geht es um Wiedereinstieg, da geht es um Frauen, die alleinerziehende Frauen sind, also alleinerziehende Mütter und die Teilzeit machen müssen. Aber dieses ganze Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm, da haben wir wieder das Problem, hat bestimmt 80% sind soziale Berufe, Dienstleistungsberufe, Berufe, die nicht so gut bezahlt werden. Und da sollte sich München stärker einbringen.
Dann heißt es ja immer Vorbilder. Mädchen brauchen Vorbilder. Sie meinen immer, es gab keine Mathematikerin, keine Physikerin oder so. Aber es gibt genug Frauen in der Geschichte, die aber oft meistens nicht bekannt sind. Zum Beispiel, kennt jemand Maria Gaetana Agnesi oder
Caroline Herschel
oder Ada, Countess of Lovelace
oder Maria Mitchell,
Sofia Kowalewskaja,
Marie Curie, die kennen wir alle,
ja. Lise Meitner,
Maria Göppert-Meyer,
Emmy Noether, Gerti Theresa Corrie oder Rosalind Franklin. Das sind jetzt alles Frauen, die zum Teil Nobelpreise bekommen haben, zum Teil knapp vorbeigeschrammt sind am Nobelpreis, dann hat es doch wieder nur der Mann gekriegt. Zum Beispiel bei der Lise Meitner. Sie war Kernphysikerin und Mitentdeckerin der Kernspaltung. Und da hat es geheißen, ihr Lebenswerk wurde gekrönt mit dem Nobelpreis für Otto Hahn. Also die haben zusammengearbeitet, aber er hat den Nobelpreis gekriegt, weil sie als Jüdin schon emigriert war. Bei der Marie Curie, die kennen natürlich schon viele. Sie kommt ja eigentlich aus Polen und sie war die erste und bislang jüngste Frau, die einen Nobelpreis bekam. Sie hat gleich zwei bekommen, 1903 in Physik und 1911 in Chemie. Sie ist also bislang die einzige Person, die zwei verschiedene wissenschaftliche Nobelpreise bekam. Und in der Familie gibt es insgesamt sogar 5 Nobelpreise. Ihr Mann hat einen mit ihr bekommen, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn haben auch einen Nobelpreis bekommen. Also das ist eine herausragende Forscherinnenfamilie. Dann Gerti Corrie war eine amerikanische Biochemikerin, die 1947 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen hat, für die Arbeiten zum Zuckerstoffwechsel. Sie ist eigentlich aus Prag und hat mit ihrem Mann zusammengearbeitet. Aber da hatten sie auch mal Probleme gekriegt. Er hat eine Professur angeboten gekriegt, unter der Bedingung, die Zusammenarbeit mit seiner Frau zu beenden. Ihr hat man gesagt, sie behindere die Karriere ihres Mannes und es sei unamerikanisch für einen Mann, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten. Aber sie haben zusammen den Nobelpreis bekommen. Oder Maria Göppert-Meyer, so eine deutsch-amerikanische Physikerin. Sie bekam 1963 als zweite Frau den Physiknobelpreis für ihre Theorie vom zwiebelartigen Aufbau des Atomkerns. Ihr Vater hat gesagt, er war auch Professor, werde nie eine Frau, wenn du groß bist. und hat damit gemeint, lerne einen interessanten Beruf und vergeude dein Leben nicht als Heimchen am Herd, was damals die einzige Option war. Sie hat mit ihrem Mann den Lehrbuchklassiker Statistische Mechanik geschrieben. Oder Barbara McClintock, US-amerikanische Genetikerin, bekam mit 81 Jahren als erste Frau alleine den Nobelpreis für Medizin. Während noch fast alle anderen glaubten, dass die Gene fest verankert im Erbgut sind, bewies sie, dass es auch springende Gene gibt, Jahre bevor die Struktur der DNA aufgeklärt wurde. Und sie hat ganz unbeirrt, völlig im Alleingang, ein Gefühl für den Organismus entwickelt, ihre Maispflanzen mit Empathie und Scharfsinn gelesen und so eine Revolution in der Genetik eingeleitet. Von ihr ist auch der Spruch, immer wenn ich über Gras gehe, tut es mir leid, denn ich weiß, dass das Gras zu mir aufschreit. Einen tragischen Fall finde ich Mileva Maric Einstein, eine serbische Mathematikerin und Physikerin und die erste Ehefrau von Albert Einstein. Er ist ja sehr bekannt, kommt immer wieder, auch heutzutage, mit irgendwelchen Sprüchen oder in der Werbung vor. Aber dass sie vermutlich die Mitverfasserin der Relativitätstheorie oder von seinen Forschungen war, ist kaum bekannt. Sie soll selbst gesagt haben, wir haben eine wichtige Arbeit vollendet, die meinen Mann weltberühmt machen wird. Also es war ja schon klar, wie das läuft damals. Sie hat 1875 bis 1948 gelebt. Und in den Jahren, als sie zusammen waren, Albert und Mileva, da kamen die ganzen tollen, originellen Ideen. Und danach, als sie getrennt waren, hat er keine so tollen Ideen mehr gehabt in der Physik. Und deswegen sind vermutlich die entscheidenden Daten und wirklich die hauptsächlichen Ideen kamen von ihr. Er hatte auch das gesamte Preisgeld vom Nobelpreis überlassen, aber erst nach jahrelangen zermürbeten Streitereien. Sie hatten zusammen studiert und sie wurde aber von ihm betrogen, verlassen und mit den Kindern abgeschoben. Die Frage ist, würden wir sie heute als große theoretische Physikerin kennen, hätte sie Einstein nicht getroffen? Und dann zu Lise Meitner gibt es noch den schönen Spruch, genau, Hähnchen, von Physik verstehst du nichts. Er war Chemiker, sie war Physikerin. Und sie musste da in diesem Kaiser-Wilhelm-Institut immer im Keller arbeiten, weil sie durfte als Frau noch nicht zum Haupteingang rein. Weil sie Jüdin war, wurde sie zur Flucht gezwungen, konnte die Experimente nicht fortsetzen. Aber der Otto Hahn hat ja dann von einer Entdeckung berichtet, die er ein Zerplatzen des Atomkerns nannte. Er konnte sich den Vorgang aber nicht richtig erklären. Aber Lise Meitner und ihrem Neffen Otto Frisch ist es dann gelungen, so haben sie praktisch die Kernspaltung erklärt. Und sie hat sich aber dann auch geweigert, in den USA an Arbeiten zur Atombombe teilzunehmen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Ingenieure und Erfinder erfinden das, was möglich ist. Wobei, Beispiel Atombombe, es gibt auch Grenzen. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute Verantwortung übernehmen für das, was sie erfinden und sich auch über die Konsequenzen Gedanken machen. Und das ist ein Thema, wo ich uns Frauen ganz arg in der Verantwortung sehe, dass wir überlegen, ist das sinnvoll? Was mache ich damit alles kaputt? Und dann auch mal nicht nur das Machbare machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen da die Verantwortung übernehmen und eben hier uns auch mal weigern, Atombomben zu bauen, auch mal sagen, ja, das und das ist nicht richtig. Da sind wir Frauen viel zu still und viel zu brav und angepasst und lassen die Männer alles machen, auch wenn das nicht gut ist.
Ja, aber die Verantwortung müssen schon auch die Männer übernehmen für ihre Forschung, gell? Die Frauen sollen auch nicht jetzt für beide mitdenken müssen.
Müssen und tun sind zwei Paar Schuhe.
Ja, ein weiterer Baustein, wie wir es ändern könnten, dass so wenig Frauen in den Naturwissenschaften sind, sind natürlich auch die Medien. Da werden ja selten Naturwissenschaftlerinnen dargestellt in der Werbung. Im Gegenteil, jetzt in der SZ gab es ja so eine Serie Beruf und Berufung, die jede Woche kommen, immer in den Stellenanzeigen. Und das sind drei so technische Ambiente, Max-Planck-Institut, Herzzentrum. Und es werden immer nur Männer dargestellt. Da gab es noch nie eine Frau. Auch geschlechtsneutrale Bewerbungen wären ja von Vorteil. In Amerika ist es anscheinend schon üblich, sich ohne Angabe von Geschlecht, Hautfarbe oder Alter zu bewerben. Und schön wäre es, wenn es so leicht ginge wie in Orchestern. Da gibt es anscheinend teilweise Spielproben hinter einem Vorhang. Also dass es wirklich nur auf den Klang ankommt und nicht, wer da jetzt spielt.
Mir ist auch aufgefallen, dass wenig Frauen in technischen Berufen in den Medien zu sehen sind. Und ich habe mich dann mal mit einer Frau aus den Medien unterhalten. Und sie sagte mir, ja, Ingenieurinnen oder technische Frauen, die haben einfach nicht den Glamour. Die Leute wollen Glamour sehen, die wollen Fernsehen sehen, das keine Aufmerksamkeit oder nicht viel Aufmerksamkeit beansprucht. Aber ich habe dann auf dem Sender dieser Dame später in einer Serie sogar eine Bauingenieurin gesehen als Nebenfigur. Und das fand ich total klasse.
Zu den Medien Und wie die Medien die Frauen und die Männer darstellen und die Geschlechterrollen, das liegt natürlich auch an uns. Wir konsumieren die Medien ständig, also müssen wir auch dagegen reden, wenn es uns nicht gefällt, und müssen etwas dagegen tun. Es gibt ein paar Frauen, die engagieren sich, die schreiben an den Werberat. Es gibt ein paar Frauen, die schreiben Leserbriefe. Aber das sind so verschwindend wenige. Und wenn wir als erwachsene Menschen nicht darauf reagieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das soziale Umfeld der heranwachsenden jungen Frauen so ausschaut, dass sie in die U-Bahn gehen, in die Trambahn oder wo auch immer, und es begegnen ihnen Frauen nie in naturwissenschaftlichen Berufen.
Sondern immer nur in sexy Posen. Ne? Ja, zum Thema Mädchen interessieren gab es in München im Februar diesen Jahres eine interessante Veranstaltung bei der Fraunhofer Gesellschaft. Was hat Mikrosystemtechnik mit Geschlecht zu tun? Das war ein Workshop mit Führung, und da haben sie sich dann mit Fragestellungen befasst. Warum spielt Geschlecht in der Technologieentwicklung eine Rolle? Was versteht man unter Gender-Aspekten in der Forschung? Wie können wir mehr junge Frauen für Naturwissenschaft und Technik gewinnen? Ist Naturwissenschaft männlich und Mädchengene sind rosa? Welche Stereotypisierungen beeinflussen unsere Berufsorientierung? Also der soll auch noch mal stattfinden, weil er so schnell ausgebucht war. Im Deutschen Museum gibt es ja auch die Führung Frauen führen Frauen. Da werden also Frauengruppen durch Technikausstellungen geführt. Weitere Themen wären ja: Würden Frauen eine andere Naturwissenschaft oder Technik machen? Was sagt die feministische Naturwissenschaftskritik? Oder was sagt ihr zu Sprüchen wie: Gleichberechtigung ist erst erreicht, wenn 50% der Frauen so schlecht sein dürfen wie 100% der Männer? Oder wenn einmal wirklich nur die Leistung zählt, dann werden sich die Männer noch wehmütig an ihre 70%-Quote zurückerinnern. Oder: Gleichberechtigung ist erst erreicht, wenn auch eine unfähige Frau auf einem hohen Posten sitzt. Und du hast anscheinend mal gesagt, Eva, wir wollen gar nicht extra gefördert werden. Wir wollen nur nicht behindert werden.
Ich wollte noch zum Thema, machen Frauen eine andere Technik oder gehen sie anders um mit Technik, sagen. Naja, Frauen sind im Alltag ständig mit technischen Produkten umgeben. Ja. Sie müssen sich ständig bedienen, sie müssen mit ihnen arbeiten. Es ist auch unliebsame Arbeit, vor der sich Frauen nicht so leicht drücken wollen können oder wie auch immer, wie Männer. Sie beschicken die Waschmaschine, sie müssen, was weiß ich, den Quirl benutzen und so weiter. Die Sache ist, natürlich würden Frauen sie eventuell anders designen und konzipieren. Vielleicht mit weniger Spielereien, die dann kaputt gehen, aber dafür effektiver, vielleicht auch ökonomischer, eventuell sogar ökologischer. Vielleicht denken sie da ein bisschen anders. Und es ist ja komisch, wenn Frauen mit Technik umgeben sind, damit arbeiten müssen und Männer sie konzipieren.
Das merkt man zum Beispiel ganz deutlich bei den neuen U-Bahnen, wo jemand mit einem Kinderwagen immer im Weg steht, egal wo der oder die steht. Da habe ich mir gedacht, die U-Bahn hat nie jemand mit einem Kinderwagen getestet. Und das Zweite, was mir immer auffällt, ist bei Großveranstaltungen die Damentoiletten. Ich denke, da gehören mehr Architektinnen oder Bauherrinnen her, die darauf achten, dass für Damen einfach mehr Toiletten zur Verfügung stehen. Da geht das schon los.
Das haben Sie auch früher gesagt als Ausschlusskriterium. Sie können keine Mädchen nehmen in Ausbildung, weil sie keine Damentoiletten haben, gell?
Ich stehe manchmal bei Kunden vor dem Problem, dass es tatsächlich keine Damentoiletten gibt. Ich benutze dann die Herrentoilette. Es ist für mich eine Zumutung und das würde mich nie davon abhalten, diesen Beruf auszuüben.
Die Fragestellung war ja, was können wir ändern, was müssen wir tun, damit es mehr Mädchen und mehr Frauen in Naturwissenschaften drängt. Ja, ich würde sagen, bei uns kommen ganz viele Frauen mit Arbeitsmarktproblemen zu uns in die Beratung, ins KOFRA. Sie sollen immer fordern, was sie interessiert, und sich nicht reindrängen lassen, was gerade gebraucht wird. Das, was gebraucht wird, ist meistens ein Arbeitsfeld, das schlecht bezahlt wird, schlecht entlohnt wird. Nein, sie müssen das einfordern, was sie wollen und was ihnen liegt.
Und dieses Projekt Frauen in Technik und Teilzeit, wo das sich Frauen zu Mechatronikerinnen und so weiter ausbilden lassen konnten, das wurde leider wieder eingestellt, gell? Mangels Interesse hat es geheißen, aber die Laufzeit war vielleicht nicht lang genug. Ja, wir im Arbeitskreis wollen uns unter anderem mit diesen Themen beschäftigen, wie die Realität in männerdominierten Berufsbereichen aussieht. Ist hier die Akzeptanz von Frauen deutlich vorangekommen oder tun sich viele Männer nach wie vor schwer anzuerkennen, dass Frauen mit ihren Fähigkeiten ihnen nicht nachstehen, nicht selten sogar vielleicht kompetenter als sie sind? Welche Strategien haben sich Frauen in männerdominierten Berufen zugelegt, um sich durchzusetzen und akzeptiert zu werden? Wir haben im Juli den Film Solar Mamas bei uns gezeigt. Frauen aus ganz verschiedenen Ländern lernen, wie sie aus Sonnenenergie Strom gewinnen können und bringen ihr erlerntes Wissen zurück in ihre Dörfer. Die elektrischen Bestandteile und das Löten zu erlernen, ohne meistens lesen und schreiben zu können, geschweige denn Englisch zu verstehen oder eine gemeinsame Sprache zu haben, sei da meistens noch der leichtere Teil. Für den Arbeitskreis lade ich also neue Interessentinnen jederzeit herzlich ein, im KOFRA in der Baderstraße 30. Unsere Internetadresse ist www.kofra.de. Das war also die Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation, der Arbeitskreis Frauen in Naturwissenschaften, männerdominierten Berufen. Bedanke mich bei allen und wünsche noch einen schönen Abend. Hebt euch!